als du dann diesen Unfall hattest, bei mir ging es ja im Kopf rund. Ich weiß noch, als du mich dann angerufen hast und gesagt hast, also mach dir keine Sorgen. Aber das Erste, was für mich total schräg war, war dann der nächste Morgen. Und dann habe ich dich gefragt, was ist denn eigentlich passiert? Und da ist es mir wirklich ein bisschen flau geworden.
Dann dachte ich, bei so einer körperlichen Reaktion, die hatte ich noch nie vorher in meinem Leben erlebt. Da dachte ich, da muss was passiert sein, sonst würde der Körper nicht so ausflippen.
Ich weiß schon noch, als du da aus dem Auto ausgestiegen bist, da habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn mit dem Roland passiert?
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Schön, wieder mal Zeit füreinander zu haben.
Ja.
Roland, ich würde super gerne heute über deinen Unfall sprechen, den du ja irgendwann im Januar hattest.
Ja.
Ist jetzt schon eine ganze Weile her. Aber ich würde schon gerne noch mal für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, auch noch mal wissen, was ist dir denn passiert? Weil es war ja schon nichts Einfaches. Du hattest ja schon
Es war schon relativ heftig. Ich habe auch super Glück gehabt, aber um es nicht zu lang zu machen, für die, die es schon gehört haben, ich bin rückwärts von einem Boot runtergefallen, in Rückenlage, auf ein Eisenteil drauf, wo der Propeller dran befestigt ist. Ich war auf einer Bootsmesse, habe Bootchen geschaut und da ist mir das passiert. Ja, und das war heftig, weil es hätte ganz, ganz, ganz schief gehen können. Aber ist nicht schief gegangen und das ist ein paar Monate her.
Genau.
Und einige haben gefragt, wie geht's dir denn? Ja. Und merkst du noch was oder merkst du nichts? Und ich hatte ja damals erzählt, ich habe also vermieden, eine Aufnahme machen zu lassen und gleich das immer zu sagen, gell, du als Ärztin musst es sowieso besonders betonen, bitte nicht nachmachen, was ich da gemacht habe.
Ja, aber gerade deswegen, weil es ja schon was ganz, also nichts Alltägliches war, was dir da passiert ist, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir heute nochmal ein Update dazu machen, weil es ist jetzt schon
Wir haben ja viele nachgefragt.
Einige Wochen her, genau, und es gab ja ganz viele, die wissen wollten, was hast du eigentlich gemacht und sowas, aber weißt du, was mich mal interessieren würde, wie war das denn, als du da wirklich gestürzt bist, was hast du in dem Augenblick eigentlich gedacht?
Ich war ganz bei mir. Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe nur gemerkt, ich will nicht auf den Kopf fallen, weil ein Köpfer in Schwimmbecken ohne Wasser ist nicht so gesund. Und ich habe drei Phasen im Kopf.
Ich glaube, du musst schon nochmal erzählen, wie das
war. Aber wirklich ganz kurz. Also ja. Ich bin auf dem Boot drauf und es war schlecht gesichert da auf der Messe. Und dann bin ich über so eine Kante gestolpert, wollte mich rechts festhalten, stabilisieren und dachte, da steht ein Schrank so aus den Augenwinkeln oder irgendwie ein Holzpfosten oder sowas. Und da war das aber aus Pappe und ich habe durchgegriffen und bin dann, weil ich da keinen Halt hatte, ich hatte mich darauf verlassen, ich kann mich da stützen, kopfüber Richtung Abgrund, 1,70 Meter. Und weil das ist auf diesen erhöhten Bühnen, weil die Boote ja hochstehen, weil die ja unten im Wasser normalerweise sind. Und dann war, das weiß ich noch, die erste Phase, shit, ich will nicht auf dem Kopf, nicht auf dem Genick, nicht mit dem Kopf aufschlagen, all sowas, ja. Das war kein richtiger Gedanke, das war nur so ein Feeling. Nee, das will ich nicht. Und Gott sei Dank bin ich ja körperlich gut drauf, sage ich mal so, ja. Und da ich mit dem rechten Fuß schon so über den Abgrund hing und dann schon so in die Vorlage gekommen war, habe ich mein linkes Bein nachgezogen, um auf die Füße zu kommen. Und da gab es eine mittlere Phase und da dachte ich, okay, ich lande auf den Füßen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich komme in die Rückenlage und bevor ich dann irgendwas merken konnte, habe ich halt einen Schlag auf den Rücken bekommen. Ich wusste gar nicht, was das war, weil ich wusste nicht, dass da unten dieses Eisenteil rausragt. Und dann lag ich da und wer das nochmal genau hören möchte in allen Einzelheiten, der guckt bitte mal bei dem anderen Podcast, wo wir das genau erzählt haben. Und dann lag ich halt da und dachte erstmal alles kaputt hinten, Wirbelsäule.
Das hast du wirklich
gedacht?
Tausend
Teilen. So wie ich da aufgekommen bin, ich hatte innerhalb von 5 Sekunden war ich am ganzen Körper nass, schweißig, kalt. Kalter Schweiß, aber völlig durchnässt von oben bis unten. Das war innerhalb von ein paar Sekunden, vielleicht von 10 Sekunden. Und dann dachte ich, bei so einer körperlichen Reaktion, die hatte ich noch nie vorher in meinem Leben erlebt. Da dachte ich, da muss was passiert sein. Mhm. sonst würde der Körper nicht so ausflippen, ja, und so in Schweiß gebadet dann praktisch alles eintauchen, so ungefähr.
Viele von unseren Zuhörern, die kennen das ja auch, die sind ja auch schon mal gestürzt. Wie ist es denn, wenn man eigentlich so fit ist wie du und so beweglich und plötzlich dann so einen Unfall hat? Hast du dir da gleich irgendwelche Gedanken und Sorgen gemacht?
Als ich unten lag schon. Als ich am Boden lag, da war ich sofort Zuschauertraube und dann kamen die Rettungswagen und was weiß ich nicht alles, ja. Und die haben ja richtig groß aufgefahren. Es war mir alles eigentlich unangenehm. Ich wusste nicht, was passiert war. Und ich habe auch ungefähr eine halbe Stunde, schätze ich mal so, ich bin nicht mehr ganz sicher, ist schon ein paar Monate her jetzt, habe ich mich nicht getraut, meine Füße zu bewegen. Weil ich wollte nicht spüren, dass ich nichts spüre. Und dann lag ich halt da.
Also du hattest Angst gehabt, dass du tatsächlich vielleicht Querschnitt oder sowas
hattest? Klar, ich bin sowas von aufgehauen. Wow. Weil das war ja aus 1,70 Meter praktisch, kurz vorm Boden, da hat man schon Schwung drauf, ja. Und dann abruptes, weil dieses Eisenteil hat ja auch keinen Millimeter nachgegeben, das war ja richtig heftig und ich dachte halt, wenn ich da mit der Wirbelsäule irgendwo draufgefallen bin, dann kann die das eigentlich kaum überstanden haben. Ich bin ja Maschinenbauer, wisst ihr ja. Und ich habe mir dann so überlegt, okay, aus der Höhe und dann auf so ein Teil und war ja auch mittlerweile dann runtergerutscht von diesem Teil und lag so und konnte so aus den Augenwinkeln sehen, wo ich da drauf gefallen war. Und es hat mir schon einen Schreck eingejagt. Das war so die eine Seite. Die andere Seite war aber, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, alles gut. Eine ganz seltsame Mischung. Ich habe Schmerzen gehabt von Kopf bis Fuß. Ich konnte gar nicht genau spüren, wo es mir wehtat in diesen ersten 20, 30 Minuten. Das war einfach nur alles ein einziger Schmerz. Nicht bewegen können, nicht bewegen wollen. Aber trotzdem dachte ich, nicht, was dachte ich überhaupt? Ich kann es gar nicht mehr sagen, was ich dachte. Also ich hatte irgendwie nur so ein Gefühl, dass ich keinen Rettungswagen brauche, dass ich nicht jetzt in die Unfallklinik muss oder das alles war so ein Gefühl. So intuitiv dachte ich mir das.
Aber es ist schon strange, weil du bist ja richtig draufgeknallt.
Ja, und die anderen waren besorgt ohne Ende. Und die Rettungsärztin, die
hat... Hast du gedacht, du hast einen Schutzengel bei dir gehabt oder warum warst du da irgendwie so sicher?
Nee, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich wollte erstmal mit dem Schmerz umgehen. Das war heftig. Und dann wollten mir die Notärztin, die wollte mir direkt Schmerzmittel geben. Habe ich gesagt, nee, ich will keine Schmerzmittel. Halt so aus dem Gewissen, wie soll ich sagen, ich bin der Schmerzspezialist, ja. Naja. In dem Moment habe ich da keine Schmerzmittel gewollt, weil es ging auch. Es war zwar brutal, aber es ging.
Und ich wollte vor allen Dingen wusstest du ja dann auch, wo du die Schmerzen hast und wie schlimm sie sind.
Weil es hat sich dann langsam rauskristallisiert, weil ich lag da ja insgesamt gefühlt eine Stunde so.
Na gut, du hattest erstmal einen Schock. Und beim Schock mit ist Sicherheit. Ganz klar, dass da alles nicht so funktioniert, wie es normalerweise funktioniert, sondern es funktioniert so wie in Notlage. Und da spürt man auch viel weniger Schmerz. Hattest du überhaupt am Anfang gleich Schmerz gehabt? Weißt du das noch?
Ja, es war schon ein brutales Schmerzgefühl, aber nicht so zentral, wie sich das dann innerhalb der ersten Stunde rauskristallisiert hat, mehr und mehr, sondern es war so ein Gesamtkörpergefühl und war von diesem Kaltschweißausbruch am ganzen Körper komplett überdeckt.
Mhm. Ja. Ich weiß noch, als du mich dann angerufen hast und gesagt hast, also mach dir keine Sorgen und ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Also das ist immer so, wenn bei uns irgendwas passiert, dann ist immer der erste Satz, mach dir keine Sorgen. Und da ist immer was passiert.
Der kam aber eigentlich von unserem Sohn Raul.
Genau, der kam von Raul. Ich weiß, als da Julian irgendwie eine Platzwunde irgendwo hatte, weil er hatte ab und zu mal eine Platzwunde. Und hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht, immer wieder. Mama, mach dir keine Sorgen, aber diesmal war es nicht der Raul und diesmal war es auch nicht der Julian,
der
weil
andere
es gab
Sohn
auch
ist
schon,
das, ja.
Genau, sondern diesmal kam von Roland, mach dir keine Sorgen. Und dann habe ich dich gefragt, was ist denn eigentlich passiert? Und da ist es mir wirklich ein bisschen flau geworden, weil ich schon gedacht habe, du stehst unter Schock. Also auch du warst schon ein bisschen anders als normal, fand ich dich.
Ja,
du stehst unter Schock und du kannst es gar nicht einschätzen, was du hast. Und du hattest zu der Zeit schon gesagt, dass du nach Hause kommst. Du hattest für dich eigentlich den Entschluss schon getroffen. Du hast dann noch mal so bisschen gefragt, meinst du, das ist okay? Aber ich glaube, es war ganz egal.
Ich hatte der Notärztin gesagt, die hat gesagt, also jetzt müssen wir in die Unfallklinik, der Krankenwagen ist schon da. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, aber bin ich noch nicht so sicher, ob ich das möchte. Und Gott sei Dank war das eine sehr verständnisvolle, die hat gesagt, Sie sind der Boss, ja, Sie entscheiden. Und wenn Sie die Verantwortung übernehmen, wir das unterschreiben. Ich würde Ihnen zwar dringend empfehlen, das untersuchen zu lassen, weil wer weiß, was da ist. Und die haben mich auch ganz vorsichtig bewegt, ja, bloß nicht irgendwas verschieben und so. Und ich kenne das ja auch aus Erzählungen von anderen, wenn schlimme Sachen passieren oder aus Filmen, ja. Wenn so Sachen passieren, darf man ja nicht bewegt werden bei Motorradunfällen und so, ja, damit bloß nichts verschoben wird, falls ein Wirbel gebrochen ist oder irgendwas mit dem Spinalkanal, dass der irgendwie kollabieren könnte. Das war mir schon auf der einen Seite alles klar, auf der anderen Seite hatte ich irgendwie so ein Urvertrauen. Vielleicht kann man so am besten ausdrücken. Ich hatte ein Urvertrauen, weil wenn ich Panik gehabt hätte, dass da jetzt wirklich die Wirbelkörper total zerbröselt sind, ja, und total gebrochen und dass da irgendwas Gefährliches ist, dann hätte ich es vielleicht auch anders gemacht.
Aber Tatsache war ja schon, als du mich angerufen hast, du warst schon aufgestanden, du bist schon gelaufen, du hast dich bewegt. Du hattest zwar jetzt zunehmend mehr Schmerzen, hast du auch gesagt, da würden Schmerzen kommen und insbesondere zwischen dem Schulterblatt und der Wirbelsäule links war es. Und ich glaube nochmal,
Brustwirbelsäule,
genau. Und hinten am Becken, ne?
Ja, Quadratus Lumborum, was sind das hier? Genau. Niere hinten, da
ja, diese in der, Höhle, ne? Genau. Ja. Deswegen dachte ich, naja gut, wenn du das jetzt schon alles spürst und wenn dein Kreislauf gut ist, weil du hast gesagt, dein Blutdruck wäre normal gewesen, was auch die Notärztin völlig aus der Fassung gebracht hat, weil, also es war ja schon... Was
ist normalerweise mit Blutdruck, wenn sowas ist?
Naja, du gehst hoch, dein Puls geht hoch und bei dir war alles normal, das war ja das Verrückte und ja, und dann bist du einfach nach Hause gekommen. Aber ich weiß schon noch, als du da aus dem Auto ausgestiegen bist, da habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn mit dem Roland passiert? Weil ich kenne dich ja nur als extrem fitten, geschmeidigen, starken Typen. Du hast auf jeden Fall extrem gelitten und konntest eigentlich kaum laufen, weil du saßt irgendwie zusammengekauert in diesem Auto.
Das war halt, ich war anfangs, ich bin da ja ein paar Schritte gelaufen und habe viel gesessen. Und dann halt diese Taxifahrt nach Hause, da von Düsseldorf hierher, das waren, ich glaube, 3,5-4 Stunden waren das oder so. Weil der ist auch langsam gefahren, weil ich habe ihm gesagt, bitte keine Bodenwelle, weil bei den Bodenwellen und bei irgendwelchen Holpern auf der Autobahn hat es mir total reingezogen. Und der ist nur 90 oder 80 gefahren dann deswegen. Und dann ging das auch, aber dadurch, dass ich praktisch die ganze Zeit so in so einer Schutzposition gesessen habe, kam ich halt dann kaum aus dem Auto raus. Und das ist ja das, was du dann gesehen hast. Deswegen warst du auch so,
genau,
so geschockt.
Aber das Erste, was für mich total schräg war, war dann der nächste Morgen. Weil ich dachte, wenn du jetzt schon so leidest, dann ist der nächste Tag wahrscheinlich der Horrortag. Und du bist wach geworden und bist irgendwie... bist aufgestanden, dir hat es zwar alles wehgetan, aber es war trotzdem so, dass du in einer bestimmten Stellung kaum Schmerzen hattest.
Ja, ich konnte ganz gut liegen. Das war verrückt. Ich weiß nicht, am ersten Abend schon Schmerzmittel genommen? Ich habe dann zwei, drei Tage habe ich ja Schmerzmittel genommen.
Das weiß ich jetzt gar nicht
mehr. Die waren auch gut. Ich habe Schmerzmittel schätzen gelernt, wirklich.
Also ich glaube, du hast es genommen, aber du bist ja dann ins Bett und bist am nächsten Morgen dann aufgestanden und da war ja keine Wirkung mehr von dem Medikament da. Deswegen hat mich das ja so gewundert, weil ich dachte, wenn du jetzt aufstehst, das Schmerzmittel wirkt nicht mehr und dieses Wahnsinnserlebnis, was du da erfahren hast, du hattest mit Sicherheit auch eine heftige Verletzung, gehe ich absolut davon aus. Also ich glaube ja, dass du dir eine Rippenfraktur zugezogen hast, aber nobody knows, weil du hast ja keine Aufnahme machen lassen, aber es ist letzten Endes ja auch egal, wenn die Lunge in Ordnung war. Ich habe ihn natürlich, ich habe dich ja abgehört. Nicht, dass da irgendwie ein Stück Knochen in die Lunge und die dann zusammenfällt. Und
aber
so
vielleicht
sollten
wir das mal erklären, gerade für die anderen, weil wir haben es ja dann analysieren lassen von unserem Freund, dem Eckbert Ritter, der ist ja Unfallchirurg. Und dann sind wir hier durch die Wohnung, du hast mich gefilmt und ich habe genau gesagt, bei welchem Schritt, bei welcher Bewegung, überstrecken, vorbeugen, was wehtut. Und er hat dann so diagnostiziert, also er hat gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit 2 bis 3 Rippen angeknackst oder durch, vielleicht auch Querfortsätze. Und hat aber gleich dazu gesagt, und das war auch der Grund, warum ich da nichts habe machen lassen, hat dazu gesagt, Roland, man macht da sowieso nichts. Ja, der Operation macht keinen Sinn. Und das ist halt jetzt so, wie es ist. Und deswegen ist auch nicht unbedingt nötig, so wie du dich bewegst und verhältst, halte ich es nicht für nötig, dass du da irgendwas nur untersuchen lässt. Mhm. Und das ist halt auch ein Progressiver in dieser Einschätzung. Und deswegen habe ich es auch so gemacht. Und es war auch bisher, toi, 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 alles okay. Obwohl es ja immer noch richtig drin hängt.
Aber nichts ist, Moment. Was meinst du damit, obwohl es immer noch richtig drin hängt?
Naja, sind wir schon so weit, wo wir erzählen, wie es jetzt ist, ja, ein paar Monate später.
Nee, eigentlich jetzt doch nicht. Ich wollte erst noch mal so ein bisschen den Weg dahin. Also für uns war das ja schon auch eine besondere Situation. Also als du dann diesen Unfall hattest, bei mir ging es ja im Kopf rund, ne? Das habe ich dir so auch noch nicht erzählt, weil ich habe mir dann überlegt, was wäre denn, wenn? Das ist eigentlich eine blöde Frage, aber die stellt man sich dann schon, weil es hätte auch sein können, dass du nicht mehr nach Hause gekommen wärst. Und das fand ich für mich ganz schrecklich. Und da ist mir so auch wieder klar geworden, wie schnell das gehen kann. Also, ja, wie wertvoll jeder Moment ist, in dem wir zusammen sein können und in dem wir dieses Leben haben, aber wie schnell es auch zu Ende sein kann. Also mit allem, weil wenn du nicht mehr da wärst, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen sollte. Also sind all solche Gedanken, die sind da hochgekommen bei mir. War das bei dir auch so, dass du darüber nachgedacht hast?
Nee, ich habe nur gedacht, es hätte richtig schief gehen können.
Aber wer sich auch Sorgen gemacht hat? Die Jungs. Unsere Jungs haben gedacht, meine Güte, so schnell kann es gehen, weil es ist ja alles so normal, weil es läuft ja alles gut. Unser Papa, der ist ja so fit wie ein Turnschuh, ja, der hüpft ja von Mauern, die 1,50 Meter sind, auf die Füße und es passiert dem ja nie was und plötzlich dann sowas, ja. Aber hat schon wahrscheinlich was damit zu tun, dass du auch ganz viel immer für dich gemacht hast.
Das war die einzige Überlegung. Ich habe mir überlegt, wie jemand in unserem Alter bei so einem Sturz reagieren würde, wenn er, was ja viele Menschen leider machen, deswegen macht das bitte nicht, bewegt euch, dehnt euch, macht die ganzen Sachen, wenn man körperlich nicht gut drauf ist. Dann passiert allein schon, auch wenn man noch Glück hat und nicht mit der Wirbelsäule direkt auf diese Eisenkanne knallt, sondern kurz daneben, auch wenn dann nicht so was ganz Schlimmes passiert, aber ich glaube, ich hätte mir einige Knochen gebrochen. Allein von dem Abstützen, ich habe mich ja versucht abzufangen, mit den Armen aufgekommen, mit den Beinen aufgeschlagen und so. Und wenn Bewegungssystem nicht so trainiert ist, wie das bei mir der Fall ist, Gott sei Dank, ja, dann wäre da einiges am Körper passiert. Und vielleicht auch mit den inneren Organen, ich weiß es nicht, weil hinten die eine Kante, die ist mir ja da knapp über dem Beckenkamm rein. Das war ja diese eine Schramme, die da war. Und wer weiß, wenn das ganze System nicht so nachgiebig ist und nicht so bambu-mäßig aufgebaut, ja, wir sagen ja immer nicht wie die Eiche, die bricht, wenn der Sturm kommt, sondern wir sind eher wie die Bambus. Das heißt, wenn der Sturm kommt, legen wir uns um und stellen uns wieder auf, geben nach, ja. Und diese ganze Nachgiebigkeit, ich glaube, die hat mich gerettet. Also da über den Fakt hinaus, dass halt die Wirbelsäule 5 Zentimeter neben der Eisenkante war und nicht direkt drauf.
Also ich meine, du redest, solange ich dich kenne, einfach immer über die Wertigkeit der Bewegung. Und seitdem wir das mit dieser Schmerztherapie entwickelt haben, das sind ja jetzt auch fast 40 Jahre, dass wir damit angefangen haben, ging es ja immer wieder darum, was kann man tun, um flexibel zu bleiben, um gesund zu bleiben, um schmerzfrei zu bleiben. Was davon hat dich am meisten in der Zeit so gehalten und was davon hast du wirklich auch so umgesetzt, dass du ganz schnell wieder, und das war wirklich verrückt, vor der Kamera gestanden hast. Nämlich, du warst nach 3 Wochen wieder vor der Kamera. Weißt du das eigentlich?
Nach 2 Wochen. 2 Wochen habe ich nichts
nach
gemacht.
Nach 2 Wochen.
Und da musste ich ja wieder, weil ihr wollt ja die ganzen Videos sehen. Da musste ich ja wieder vor die Kamera.
Meine Güte, stimmt, nach 2 Wochen. Das ist
aber ich habe erst mal gejammert. Ich habe auch bei, als wir für die App die Trainings gemacht haben, habe ich gesagt, oh Leute, jetzt zieht es mir aber rein und so. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht, weil ich dachte, das wäre authentisch, ja. Und dann gab es aber Beschwerden. Erzähl nicht immer von deinem Unfall, das interessiert uns nicht. Das fand ich ja schon ein bisschen komisch.
Oh.
Ja, naja, einige, gut, wenn, einige, die waren ja, genervt
wenn,
davon.
Ja, wenn Leute was für sich machen wollen und du hast es jetzt schon ein paar Mal erzählt, dann ist es auch irgendwann gut. Ne?
Ja.
Ja, aber wie war das denn? Du hast ja, sag mal, war das am Montag drauf, dass du gleich wieder versucht hast, Liegestütze zu machen?
Ich gestehe.
Aha.
Ja, ich wollte wissen, ob es geht.
Völlig bescheuert. Was ist denn passiert?
Gar nichts. Ich habe eine gemacht, habe gemerkt, es geht und das war mir genug. Und dann habe ich erst mal, wie lange habe ich nichts gemacht? Also ich habe, die erste Woche habe ich nur auf dem Rücken gelegen, auf der Couch, Laptop auf dem Schoß und nicht bewegt.
Also das heißt, du hast keine Übung gemacht in der ersten Woche. Ich glaube, das ist wichtig, das wollen die Leute wissen. Wann hast du angefangen mit Übungen? Du hattest ja jetzt eine richtige Verletzung und die hat richtig wehgetan. Und wenn man richtige Verletzungen hat, mit richtigen Schmerzen,
ja,
dann sollte man sich da vielleicht nicht sofort reindehnen.
Ich denke, man sollte immer auf sein Körpergefühl hören. Und da ist ja diejenige von uns, die mit unseren Übungen, also die damit vertraut sind oder die ganzen Leute, die unsere App benutzen, die das in- und auswendig schon wissen. Es ist ja immer die Regel, langsam bewegen, gerade wenn es in der Dehnung schmerzt, das muss ja sein, und genau die Grenze suchen, ab der es nicht mehr gerade noch positiv erträglich ist, ab der es gerade nicht noch ein Wohlfühlschmerz ist. Da ich aber in der ersten Woche sofort beim geringsten Bewegen, beim Laufen oder auch beim Gehen direkt über dieser Grenze war, hat sich's von selbst verboten, da irgendwas zu machen. Aber die Liegestütze war eine andere Position. Also was mir unheimlich schwer fiel, war das Laufen und das freie Sitzen. So wie jetzt hätte ich gar nicht machen können. Weil da musste ich ja hinten stabilisieren und das ging überhaupt nicht. Aber in der Horizontalen, war auch meine Überlegung, in der Horizontalen muss ich ja vorne praktisch abstützen und nicht hinten. Und deswegen ging das auch mit den Liegestützen. Und das war schon ein guter Versuch, weil ich dachte, aha, okay, hat schon mal ein besseres Gefühl gegeben. Aber ansonsten einfach immer, und das ist auch der Tipp, den ich an andere Menschen geben kann, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die irgendwas haben, also Bewegung immer dann begrenzen und nicht weiter reingehen, wenn der Schmerz, der ausgelöst wird, kein Wohlfühlschmerz mehr ist. Und ich meine, es ist ein hohen Wohlfühlschmerz. Der fängt ja beim Geringen an, und dann steigert sich das, und dann denkt man, oh, halte ich das noch aus? Kann ich noch entspannt sein? Kann ich noch frei durchatmen? Und solange das geht, bin ich davon überzeugt, dass der Körper mir exakt rückmeldet, ja, das darfst du machen. Man muss natürlich, oder Frau auch, muss natürlich ruckartige Bewegungen vermeiden, weil das sofort dann schneller in eine Grenze oder eine Grenze überschreiten könnte. Und ich kann nicht schnell genug, weil es in Geschwindigkeit ist, reagieren und stoppen. Also eigentlich dasselbe, was ich den Leuten erzähle, die dreifachen Bänderriss am Fuß haben. Ja, da sage ich ja immer, okay, am besten gar nicht schonen, sondern direkt bewegen, erstmal frei bewegen in der Luft, dass der Stoffwechsel erhalten bleibt. Und dann nach 2-3 Tagen ganz, ganz vorsichtig mal so auftreten, mit festhalten, langsam bewegen, aber bewegen. Und dieses Prinzip habe ich natürlich sofort übernommen, weil ich habe es schon bei 1000 Patienten erlebt, die verletzt waren. Und auch bei mir selbst wollte ich es deswegen so anwenden, weil die Überlegung ist ja ganz einfach die. In dem Moment, wo ich was Bewegung gewohnt ist, stilllege, baut ja der Körper radikal ab, ja. Die Muskeln verschwinden, ja, da kann man ja zugucken.
Naja.
Also beispielsweise, wenn die Achillessehne reißt, ja, nach 4 Wochen ist die Wade halb so groß wie die andere. Also es geht so rasend schnell und deswegen muss man da total gucken, gerade was die Muskeln angeht. Knochen, das dauert länger, ja, obwohl da auch was passiert, aber die Muskeln, die reagieren halt ruckzuck. Und wenn die Muskeln reagieren und nicht mehr bewegt werden, haben wir ja sofort, das weißt du ja, den Stoffwechselverlust. Wir haben ja sofort keinen Stoffwechsel mehr. Weil der Stoffwechsel...
Also keinen Stoffwechsel, ja, das stimmt nicht.
Ja, ja. Ist übertrieben gesagt, aber ja. der Kapillarstoffwechsel, wo der Druck, den das Herz aufbaut, gar nicht mehr richtig ankommt, weil es viel zu verteilt ist, ja, was eigentlich funktioniert über Bewegung, über Anspannung der Muskeln freilassen und dann auch die Strömungsgeschwindigkeit in der Zwischenzellflüssigkeit. Mhm. Das hängt ja alles von Bewegung ab. Und wenn da die Bewegung stillgelegt wird, ich meine, wenn es nicht anders geht, weil da was gebrochen ist, muss ich erstmal stilllegen. Aber heutzutage beispielsweise legt man auch den Arm in eine Schiene und nicht mehr in den Gips, wo er total ruhig gestellt ist. Da wird eine Schiene gelegt, wo noch ein bisschen Beweglichkeit da ist, weil das hält alles den Stoffwechsel hoch. Und die Überlegung habe ich voll gehabt und deswegen habe ich es voll übertragen. So viel bewegen, langsam, wie es gerade noch auszuhalten ist. Nur in der ersten Woche war das halt sehr, sehr wenig.
Ich glaube, was für dich auch neu war, dass du eine andere Sichtweise zum Thema Schmerzmittel bekommen hast, oder?
Ja, naja, sagen wir so, eine praktische. Also rein theoretisch habe ich ja immer gesagt, okay, mal übers Wochenende oder wenn man Hochzeit ist oder Urlaub ist, kurzfristig. Oder wenn kein Schmerztherapeut von uns in der Nähe seine Praxis hat. Ja. Oder wenn man keine Zeit für Übungen hat. Es gibt ja alles so Situationen. Ja, dann ruhig mal sich darüber hinweghelfen. Und das habe ich auch gerne angewendet. Ich hätte es gern ohne gemacht, aber es hat so brutal wehgetan, dass ich wirklich, da hast du völlig recht, schätzen gelernt habe, dass es etwas gibt, was mich nicht direkt nach einer Woche so schädigt, dass ich wirklich einen Schaden davon trage. Langfristig würde ich das niemals tun, würde ich immer versuchen, das zu vermeiden. Aber kurzfristig habe ich es genossen, weil dann konnte ich wieder in meinem Laptop rumklappern, ja, und konnte wieder weitermachen. Aber halt nicht langfristig. Aber was noch viel wichtiger war als diese Erfahrung mit dem Schmerzmittel, das war für mich, ich habe zum ersten Mal wieder wertschätzen können, was wir eigentlich machen bei unserer Schmerztherapie. Weil das hat mich immer mal wieder überfallen in irgendwelchen Überlegungen, wo ich gedacht habe, shit, wie viele Menschen gibt es da draußen, die genauso Schmerzen haben wie ich, aber nicht von einem Unfall, sondern da weiß keiner, wo es herkommt. Die unspezifischen Rückenschmerzen, wo die Leute dann dauermedikamentiert werden, ja, oder in irgendwelche Gruppen irgendwann gehen nach dem Motto, wir können ihnen nicht mehr helfen, sind austherapiert. Grauenvoll. Und das war ganz, ganz wichtig. Das war diese Lernerfahrung, die in jedem Unfall natürlich drinsteckt. Da glaube ich fest dran. Ja? Schmerzmittel, Punkt Nummer 1, hast du völlig recht. Punkt Nummer 2, Roland, fühl doch mal wieder, wie es Leuten überhaupt geht, die Rückenschmerzen haben. Weil ich kannte ja keine Schmerzen mehr. Ich habe ja schon Jahre, ich weiß nicht, Jahrzehnte eventuell, keine Schmerzen mehr gehabt irgendwo. Mal vom Sport vielleicht ein bisschen, ja, oder mal Muskelkater stärker oder auch mal fehltrainiert in irgendwelche Engpässe rein mit der Schulter oder so. Aber da war ja nie irgendetwas, was mich größer belästigt hätte. Und das mal wieder zu fühlen, wie es den Menschen geht, denen wir helfen, das war super, super wertvoll.
Und du hast dann angefangen, Übungen zu machen, wann? Ich weiß das nicht mehr genau.
Ich glaube, ich habe sogar mit den Videos angefangen, weil ich mir dachte, Videos muss ich drehen, weil die Leute warten drauf. Wir können da nicht irgendwelche Pausen entstehen lassen. Und dann habe ich die Übungen gleich genutzt, um festzustellen, was geht und was nicht geht. Und habe ehrlich gesagt auch ein bisschen geschummelt, weil ich habe dann Übungen halt ausgesucht, wo ich gemerkt habe, die gingen besser und die nicht gut gingen. Vielleicht ist den App-Usern, also die unsere App halt regelmäßig sehen und die diese Montags- bis Samstags-Trainings mitmachen, diese 8-Minuten-Trainings oder Sonntags-Trainings, diese halbe Stunde, die haben dann schon wahrscheinlich gemerkt, dass ich mich nicht mehr so gern auf den Rücken gelegt habe. Da habe ich mir ein paar Alternativen ausgedacht, ausrichten an der Wand und solche Geschichten.
Wie war das? Hast du dich auch, das weiß ich nicht mehr, hast du dich behandeln lassen?
Einmal.
Also mit der Osteopressur?
Einmal, hat auch ein bisschen gelindert. Aber ich habe schon gemerkt, da muss was repariert werden.
Und das benötigt ein bisschen Zeit, ne? Gerade bei Verletzungen.
Ja, ja.
Das denke ich auch. Gab es denn in dieser Phase irgendwie, in dieser Heilungsphase, die kommen wir gleich drauf, ob die jetzt schon beendet ist oder nicht, der einen Moment, der dich besonders berührt hat?
Berührt?
Ja, also wo du einfach gedacht hast, meine Güte, Wie genial ist dann irgendwas zum Beispiel? Oder
ich war stolz auf meine Schutzengel oder auf irgendwie eine Begleitung, die verhindert hat, dass mir Schlimmeres passiert ist. Das hat mich total freudig gestimmt, muss ich wirklich sagen. Und dann, ja, dann war ich auch sogar ein bisschen stolz drauf, das überstanden zu haben. Mhm. Ja. Was war denn noch so? Ja, und ich fand's gut zu beobachten, was da jetzt passiert und wie meine eigene Theorie, die ich immer sage, bei mir selbst angewendet werden kann, damit es mir besser geht und damit ich möglichst noch was Positives raushole. Da muss ich innerhalb was Spannendes erzählen, ja. was da gelaufen ist in den letzten Wochen.
Also ich würd auch gerne mal wissen, so, was würdest du denn so rückblickend sagen, was dir in dieser ganzen Phase geholfen hat und am meisten geholfen hat, weil dazu habe ich nämlich auch eine Idee.
Am meisten hat mir geholfen, dass ich bis in jede Zelle davon überzeugt bin, dass der Körper sich selbst reparieren kann, wenn man ihn nur lässt und wenn Mann oder Frau auch, wie soll ich sagen, sich so verhält, dass der innere Arzt tätig werden kann. Also nicht unvernünftig sein, ja. Nicht irgendwie, keine Ahnung, anfangen jetzt Saldos zu schlagen bei dem Versuch, kann ich mich noch bewegen. Das wäre ja Blödsinn, ja. Aber einfach zu merken, aha, das war eine richtig heftige Sache. Ich hätte dabei, das hätte das Allerschlimmste passieren können. Ist nicht passiert, ich bin irgendwo draufgeknallt. Ich habe Verletzungen, ich habe auch, ganz spannend vielleicht, also es hat eine ganze Zeit lang richtig gehend geknirscht im Rücken. Ja, es hat geknirscht. Ich habe auch mit dem Eckbert nochmal telefoniert, da hat gesagt, Eckbert, es knirscht. Ja. Aber der Eckbert, ja klar.
Solange es knirscht, hält,
ja, oder? Das ist ja mein eigener Spruch. Wobei der Spruch heißt ja eigentlich, solange es knackt, hält.
Das weiß ich, ja. Aber deswegen habe ich
aber jetzt Knirschen habe ich noch nicht erlebt. Weil das Knirschen, das war so, vielleicht erzähle ich das jetzt mal. Ich habe ja von Haus aus seit frühester Jugend eine sehr schlechte Haltung. Das ist bei mir drin im Bewegungssystem. Das kommt daher, dass ich als Neunjähriger angefangen habe mit Judo und immer so da auf der Matte stand, ja. Und mir keiner gesagt hat, bleib mal gerade beim Judo, ja. Und dann später beim Wing Chun ist halt immer
auch alles
Zentrallinienprinzip,
vorne.
Alles vorne, ja, die Schultern vorne, die Arme eng zusammen, um hier vorne dicht zu sein, dass da kein Angriff durchgehen kann. Und ich hatte damals da auch nicht das Bewusstsein dafür. Und dann fiel mir irgendwann immer mehr auf, dass ich, wenn ich nicht mich darauf konzentriere, eine wirklich schlechte Haltung habe. Und da habe ich dann angefangen, dran zu arbeiten, immer mehr. Aber ganz schwierig, weil deswegen mal kurz einen kleinen Exkurs für die Eltern unter euch. Wenn ihr Kinder habt, die noch nicht ausgewachsen sind und die laufen so betont, locker, lässig, mit dem Rundrücken und überstreckten Kopf rum, ja, erklärt denen in aller Liebe, was da passiert und macht denen klar, dass wenn sie warten, bis sie 25, 30, 35, 40 sind, dass die Arbeit, die Arbeitsintensität, der Aufwand, das wieder gerade zu kriegen,
die aufrechte Haltung zu bekommen,
ja, ins Unermessliche hochsteigt im Vergleich zu einem Körper, der jung ist. Und deswegen, ich weiß nicht, diejenigen von euch, die unsere Wirbelsäulenausrichtung kennen, wo Mann oder Frau sich auf den Rücken legt und dann Kinn zum Kehlkopf, HWS ab, also Halswirbelsäule ablegen, dann die Lendenwirbelsäule ablegen, Knie runter und das im Rücken zieht, dass wirklich diese ganze Stabilität und diese ganze Struktur so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut gehört. Weil das Thema ist, es langt nicht den Kids zu sagen, stell dich mal gerade hin, weil die Faszien ziehen nach vorne und die armen Muskeln hinten sind völlig überfordert, können das nicht, fangen an zu brennen und kein Kind schafft das. Da muss richtig Dehnung rein, vielleicht kombiniert mit Krafttraining nach hinten, was wir machen in der Wirbelsäulenausrichtung mit dem Aufstemmen der Arme, um Kraft hinten reinzukriegen. Also all das kann
Ein Kind, aber kannst du auch Kind sagen.
Ja, also, kann ich auch auf Deutsch gehen, ja.
Genau.
Also den Kindern eigentlich das erklären und genau klar machen, worum es geht und dann eben dazu motivieren, die entsprechenden Übungen zu machen, bevor eben der Körper ausgewachsen ist. Ich meine, zwischen 20 und 30 wird das auch noch gehen, ja. Aber wenn es auf die 40 zugeht und drüber, wird es halt immer schwieriger, das zu korrigieren. So, ist wieder ein Bogen zurück von diesem Exkurs. Ich kann ja eigentlich alles wieder machen. Also es gibt zwei Dinge, die noch nicht so richtig leicht sind, aber alles andere kann ich machen. Ich kann sämtliche Übungen machen. Also unsere Dehnungsübungen kann ich alle machen. Was ich noch nicht gut kann, ist, eigentlich sind es drei Sachen, die ich nicht gut kann. Also das eine ist die Wirbelsäulenausrichtung in der Rückenlage. Und Wirbelsäulenausrichtung für die, die Übung nicht kennen von uns, wie eben schon beschrieben, man legt sich auf den Rücken und dann versucht man, die Halswirbelsäule und die Lendenwirbelsäule möglichst dicht zum Bogen zu bringen, dass die Biegungen des Rundrückens, des überstreckten Nackens, die zu groß sind, minimiert werden und normalisiert werden. Mhm. Bisschen Biegung ist ja normal, ist ja physiologisch, aber halt nicht zu viel. So, und da fiel mir auf, gerade nach dem Unfall, nachdem es alles wieder einigermaßen so in Ordnung war, genau da in der BWS, wo ich da drauf geknallt bin, wo es auch diesen riesen Schmerz gab, der dann immer punktueller war.
Das kam ja noch nicht. Ach so, aber da knirscht es jetzt.
Pass auf, ich habe von dem Knirschen nichts gemerkt. Aber als ich in der Wirbelsäulenausrichtung lag, da habe ich gemerkt, je länger ich drin liege, setzt sich da irgendwas und das war mit knirschenden Geräuschen verbunden. Und da hatte ich schon die Idee, vielleicht habe ich ja noch einen Vorteil von dem Unfall, das ist mein zu gerundeter Rücken, dass der eventuell, dadurch, dass da einiges kaputt gegangen ist, sich es anders organisieren kann, nämlich in einer besseren Haltung organisieren kann.
Soll ich dir mal sagen?
Ja.
Ich hatte eben gerade Krafttraining gehabt, ja? Und du wolltest mich ja besuchen, du wolltest mal gucken, was ich mache.
Ja.
Und es ist so schönes Wetter gewesen und du hast ja nur so ein dünnes T-Shirt angehabt. Und du hast ich habe dich von der Seite gesehen und ich sage dir, deine Haltung ist eine andere. Dieser leichte Rundrücken, den du da immer hattest, der ist nicht mehr
das
da.
Das finde ich jetzt spannend.
Ich finde es völlig verrückt, aber
ich bin jetzt seit.
Du musst doch mal andere fragen, ob die das genauso sehen oder ob ich irgendwie das mir wünsche, dir wünsche, aber ich fand es so, wirklich so unglaublich. Auch der Christoph, also mein personal Trainer, der hat auch gesagt, da ist irgendwas passiert bei dir.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, aber wie lange mache ich das jetzt ganz bewusst? Seit 6, 7 Wochen fiel mir das auf mit dem Knirschen.
Ja.
Und seitdem habe ich die verrückte Idee, weil das Problem beim Rundrücken ist ja, dass der fixiert ist durch den Brustkorb. Wenn der Brustkorb nicht wäre, wäre das Problem gar nicht so groß. Aber der Brustkorb festigt diese Biegung. Das heißt, wenn man den Rundrücken, gerade in dem Alter, in dem wir sind, begradigen möchte, dann muss man den Brustkorb mit umstrukturieren. Und das ist halt ein gewaltiges Stück Arbeit, bis hin dazu, dass man vielleicht der Meinung sein kann, dass es gar nicht geht. Ja, und jetzt voll spannend. Es hat also geknirscht, jedes Mal, wenn ich mich da ausgerichtet habe. Ich habe das gleich als etwas Positives genommen. Und bei jedem Knirschen dachte ich mir, ja, knirsch nur, dann werde ich gerade, weiter so. Ja, habe es aber nicht übertrieben, aber habe teilweise, ehrlich gesagt, eine Minute gebraucht nach so einem Ausrichten, um wieder aufzustehen. Ja, weil anscheinend der Körper, und das weiß ich ja von anderen Schmerzen, in dem Moment, wo eine Wirbelsäule, die ganze Bandstruktur, die ganze Muskelstruktur, und das sind ja tausende von kleinen Muskeln, die alle da querspannen irgendwie über unterschiedlich viele Wirbel hinweg, wenn die in andere Positionen kommen, die sie nicht gewohnt sind, das macht ja den Schmerz. Ja? Das heißt, wenn das umstrukturiert wird, dann müssen die Faszien, die ganzen Bänder, der ganze Bandapparat, die Wirbelsäule ist ja gestützt ohne Ende, was mich auch gerettet hat wahrscheinlich, ja. Weil dieser starke Bandapparat rund um die Wirbelsäule, der schützt ja auch vor zu extremen Bewegungen, vor zu extremen Einwirkungen im Sinne eines Schlags oder sonst was. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte meinen Schmerz, der eigentlich schon ziemlich weg war, konnte ich wieder verstärken. Ich musste mich nur auf den Rücken legen, da arbeiten, bis es geknirscht hat. Und dann habe ich wieder 2-3 Tage gemerkt, oh, da muss was sich verändern gerade. Es tut weh. Dann wurde es wieder weniger. Ja? Dann wieder auf den Rücken, wieder weiter ausgerichtet. Und dann, also inzwischen bin ich so weit, ich mache das jeden Tag. Inzwischen sogar 2-mal am Tag, einmal morgens, einmal abends. Weil ich mir jetzt denke, wenn jetzt noch die Phase ist, wo das, was noch nicht vielleicht so richtig hart und fest zusammengewachsen ist, noch ein bisschen flexibel reagieren kann auf Anforderungen, die ich praktisch als Auftrag an die Körperintelligenz, an den inneren Arzt, bastel mir mal meinen Rücken anders, da reinzugeben, dann muss ich das jetzt nutzen.
Und meine Frage, wo du gesagt hast, ich soll doch mal kurz warten, ist trotzdem noch nicht geklärt, weil es war ja nur die eine Seite, die verletzt war. Kann dann trotzdem eventuell dadurch ein Rundrücken sich wieder glätten, obwohl es nur an der einen Seite heilt?
So, sagen wir so. Also halb so viel verändert. Widerstand ist die Hälfte weniger Arbeit und die Hälfte weniger physikalischer Input, der irgendwas mit dem Brustkorb bewirken kann. Und lustigerweise, seit 3 Tagen, ja, habe ich ein Ziehen hier unten im Brustkorb,
auch auf der linken
was
Seite.
Ich noch nie hatte. Ja, und ich führe das eventuell darauf zurück, dass der Brustkorb beginnt, sich umzustrukturieren. Aber vielleicht gibt es jetzt Zuhörer, auch Ärzte, wenn ihr dabei seid, die sagen, der spinnt total, der Typ, ja. Was bildet er sich da ein, was erzählt er? Aber ich meine, ich hab's erstmal nicht so rumerzählt. Ich merke auch, weil ich bin sehr bewusst, was meine Haltung angeht, um eben dran zu arbeiten.
Das stimmt.
Ich habe neben meinem Schreibtisch, wenn ich sitze, habe ich einen Spiegel aufgehängt. Ja, das weil ohne
das
Spiegel.
Das erzählst du auch, glaube
ich. Ja, klar erzähle ich das.
Den absoluten Knaller. Ja, nein. Weil du nämlich immer reinguckst und guckst.
Warum erzähle ich das, ja? Man sieht ja seine schlechte Haltung nur, wenn man sich von der Seite sieht.
Ja.
Man sieht sich aber nur von der Seite, wenn man durch eine Einkaufsstraße läuft und man hat ein Glück, dass da ein Schaufenster spiegelt. Dann sieht man, wie schlecht das aussieht und kann sich korrigieren. Und das habe ich mir, weil ich oft am Schreibtisch sitze. Und am Schreibtisch fällt man ja immer in diese Haltung rein. Mhm. Deswegen für euch wirklich als Tipp, hängt euch, wenn das geht, vom Zimmer, wie das gebaut ist, ja, hängt euch einen Spiegel dahin, ihr werdet einen Schock kriegen. Ja, ich habe den jetzt schon länger da hängen, aber immer, wenn ich da so rüber gucke, kriege ich einen Schock. Weil wenn ich hier schreibe, ja, warum lachst du denn da so?
Ja, einfach, wie du das erzählst und dass du das erzählst und es ist schon irgendwie ziemlich
Man guckt sich ja meistens nicht von der Seite im Spiegel, ja. Man guckt sich ja immer von vorne an.
Ja, schon klar.
Und deswegen, ja, und wieder darauf zurück, ich habe auch, deswegen finde ich es schön, dass du das jetzt sagst, ich habe auch den Eindruck, dass sich da was tut.
Okay.
Und ich merke auch, dass es mir leichter fällt, gerade da zu sitzen. Das war vorher immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Klar, weil vorhin alles zu kurz, über Jahrzehnte hinweg. Und dann, jetzt ist es einfacher. Und vielleicht ist das noch ein Vorteil. Wir werden das weiter beobachten. Vielleicht machen wir in 2-3 Monaten nochmal eine Fortsetzung, um nochmal darüber zu berichten. Auf jeden Fall, das ist mein Plan. Und erklärt mich für verrückt oder nicht. Ich sage nur, Glaube versetzt Berge.
Ja, da stimme ich dir zu. Du hast gesagt, es gibt 3 Sachen, die du noch nicht kannst.
Ach so, genau. Also die eine, das mit dem Rücken liegen, fällt mir irrsinnig
aber
schwer.
Aber du schläfst doch trotzdem am
Rücken. Ja, im Bett ist
Rücken.
Was anderes. Im Bett ist was anderes.
Ich meine,
die Matratze ist sehr fest, aber nicht so fest wie ein Boden.
Ja, okay.
Nicht so fest wie ein Steinboden. Ja,
alles
und deswegen,
klar.
Da geht's. Und das sind ja auch nur, ich denke, das sind nur so 5 bis vielleicht 1 Zentimeter. Ja, wenn der Platz da ist, dann ist okay.
Ja.
Wenn der Platz genommen wird, dadurch, dass der Boden hart ist, dann muss der Körper halt sich anders ausrichten.
Okay,
das
also
ist
eine Sache.
Das Zweite. Andere ist, ich hab jetzt zwar begonnen, Klimmzüge zu machen, aber wenn ich mich hänge, wir haben so eine Treppe geht es runter und da ist so ein Vorsprung vom Stockwerk oben drüber, ein altes Haus, ja, da kann man sich dranhängen und normalerweise hänge ich mich bei jedem Treppe runtergehen einmal kurz dran, um immer wieder in die Aufrechte zu kommen. Das Dranhängen traue ich mich noch nicht. Weil wenn ich mich dranhänge, dann merke ich genau da, wo mir dieses Teil da reingefahren ist, dass es richtig unangenehm sich anfühlt.
Vielleicht ist es noch nicht fest genug.
Und dann hänge ich mich, eben. Und dann hänge ich mich halt Ich kann, wenn ich auf Zehenspitzen stehe, kann ich mich hängen. Und dann gehe ich ganz, ganz langsam immer mehr in die Knie. Und dann zieht es immer mehr. Und dann kann ich ganz genau den Punkt suchen, wo ich denke, jetzt reißt es gleich. Ja? Weil der Schmerz ist gar nicht so, es ist eher so ein Gefühl, boah, was hängt da an was und was muss da erstmal wieder auftrainiert werden. Aber ich habe jetzt schon 3-4 Mal richtige Klimmzüge gemacht, zwar viel weniger als sonst.
Wie viel trägst du hin jetzt?
5-6 Stück nur. Hm. Ja, aber beim allerersten Mal habe ich nur 3 geschafft.
Ja.
Ja, und ich konnte auch nicht ganz loslassen. Ich musste das machen, was ich normalerweise nicht mache. Mhm. Ich musste ab hier wieder ziehen.
Ja.
Ja, weil ganz, ganz loslassen und in die Schulter reinhängen, was ja eigentlich sehr, sehr gut ist. Ich befürworte das total. Ich weiß, da gibt es Gegner von, aber ich befürworte das total, um das Gelenk halt in alle volle Richtungen zu entwickeln. Das geht noch nicht so richtig. Das ist das Zweite. Und das Dritte, ich habe es beim Joggen gemerkt, ich habe noch nicht regelmäßig gejoggt jetzt, weil die Erschütterungen beim Joggen, die fahren mir auch genau in diese Stelle rein.
Zwischen dem Schulterblatt und der Wirbelsäule.
Genau diese Stelle, wo wahrscheinlich diese Dornfortsätze oder auch diese Abrisse da stattgefunden haben.
Okay. Aber versuchst du es trotzdem jetzt
weiter? Ja, klar. Wieder? Ja, klar. Aber ich wusste, ich versuche es immer so, dass es gerade noch ein Wohlfühlschmerz ist. Oder bei dem Hängen, das ist ja kein Schmerz, das ist eher so das Gefühl, da reißt gleich was ab. Und deswegen nochmal den Tipp, wenn ihr in irgendeiner Dehnung drin seid und das tut gar nicht mal so weh in der Dehnung, aber ihr habt ein ganz komisches Gefühl, ein bedrohliches Gefühl, ein angstauslösendes Gefühl, dann lasst die Angst so hoch werden, dass sie gerade noch positiv ist, aber nicht, dass sie negativ wird. Und das ist, glaube ich, die gleiche Grenze wie für den Schmerz, der ausgelöst wird beim Dehnen, wo man sich dran halten sollte. Aber
meinst du nicht, man sollte es einfach auch dann mal kurz in Ruhe lassen, damit das noch besser?
In Ruhe lassen ist schon und schon ist
ja,
Abbau.
Ja, aber nur, also zum Beispiel, wenn du dich da an diesen Treppenvorsprung hängst, dass du einfach da jetzt mal vielleicht doch ein paar Tage weniger übst, damit es einfach...
Ich mache ja immer so wenig, dass es sich gerade noch gut ertragen lässt. Okay. Aber gar nicht machen heißt, die Struktur lernt nicht, das zu halten. Und wie kann ich die Struktur stabilisieren? Da bin ich halt überzeugt von, bis ins Innerste meiner Seele, ja, dass eine Struktur... Ich habe es ja auch gemerkt, ich habe mich ja erstmal nicht auf den Rücken gelegt, weil es mir einfach zu massiv reingezogen hat. Irgendwann ging es dann. Ja? Mhm. Und dann habe ich ja erst gemerkt, dass es anfängt zu knirschen. Dass da also irgendwas sich positiv verändern konnte. Ich interpretiere das als ein positives Verändern.
Aber Roland, weißt du, es gibt kaum jemanden, von dem ich das Gefühl habe, dass der so gut seinen Körper kennt wie du und dass er genau weiß, bis dahin und nicht weiter.
Das muss Mann und Frau üben. Aber Gott sei Dank, also alle von euch, die unsere Übung schon machen, die üben das jedes Mal bei der Übung. Jedes Mal empfehle ich ja auch eine App, sage ich es ja permanent. Ja. Ich sage ja immer, Leute, fühlt genau in euch rein. Wie geht's euch? Ist es ein leichter Schmerz? Ist es ein schwererer Schmerz? Ist es ein Schmerz, der dazu führt, dass man eine Faust ballen muss, wenn Platz dafür ist bei der Übung, dass man sich irgendwie verspannen muss, um es auszuhalten, dass man mental anspannen muss, um es auszuhalten. All das darf nicht sein. Und nicht praktisch der Sprung bis in, ich halte es gar nicht mehr aus, sondern irgendwann ist der Schmerz so stark oder dieses Gefühl der Belastung so unangenehm, dass man, wenn man auch langsam das macht, was ja Voraussetzung ist dafür, um das überhaupt fühlen zu können, dass man dann merkt, jetzt ist dieser Break-Even. Jetzt beginnt das immer stärkere Positive einen negativen Beigeschmack zu kriegen. Und das ist der Punkt. Nicht erst, wenn man schon voll in diesem negativen Bereich drin ist. Dieses Missverständnis gibt es ja teilweise bei uns. Ja, sogar von Therapeuten wird es teilweise verwechselt. Ja, wenn die Osteopressur gemacht wird, zum Beispiel. Mir haben Patienten erzählt, dass sie kurz vorm Schreien waren. Und da habe ich gewusst, das war ein Therapeut, der unsere Therapie missverstanden hat. Ja, der es zwar gelernt hat, aber der die Anwendung nicht so verstanden hat. Weil jede Therapie, wo man kurz vorm Schreien ist oder sogar schreien muss, es gibt ja solche Therapien, ist ja kontraproduktiv zu dem, was wir machen wollen. Weil was wollen wir denn machen? Wir wollen doch Anspannungsprogramme, die im Gehirn entstehen, wollen wir doch löschen. wenn ich jetzt da in einer Übung drin hänge und alles wehrt sich in mir, das ist so Anspannung hoch 10. Ich kreiere doch neue Anspannungen und Schutzprogramme.
Ja,
und deswegen ist es völlig kontraproduktiv. Ja. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, das ist meine Meinung, die kann falsch sein, aber ich würde jedem empfehlen, lasst euch nicht therapieren in einer Therapie, die euch so Schmerzen macht, dass ihr schreien könntet, ja? Dass einfach zu viel ist, dass ihr froh seid, wenn es vorbei ist. Das darf never sein. Meine Einschätzung, vielleicht täusche ich mich, vielleicht gibt es andere von euch, die das Gegenteil denken, ist mir wurscht. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist und das ist meine Begründung.
Mhm. Wenn jetzt jemand auch so einen ähnlichen Unfall hatte wie du,
Ich weiß nicht. Das ist schwierig.
Du weißt noch gar nicht, was ich fragen will. Das weißt du noch gar nicht.
Kann doch nach 42 Jahren deine Gedanken
nehmen. Ich will also dich jetzt fragen, sollte der das wirklich alleine versuchen? Also meine...
Ganz schwere Frage.
Darf ich dazu auch mal was sagen, glaube ich?
Na klar, bei dir.
Ich glaube, ich würde schon gerne das erstmal abklären lassen von einem Unfallarzt, damit dann nichts übersehen wird. Also, dass du das so alleine hingekriegt hast, das finde ich grandios. Und aber für jemanden, dem jetzt wirklich irgendwas passiert, der die Leiter runtergefallen ist, die Treppe runter und denkt, ach ja, ich kann das so machen wie der Roland. Dieser Mensch hier, dieser Roland, der hat einfach sein Leben lang trainiert und auch alles gemacht, was er euch beibringt. Und ich glaube, es gibt wenige, die das genauso machen wie du. Deswegen wäre es mir schon lieb, ihr würdet am besten zu einem Therapeuten von uns gehen beispielsweise, der von uns ausgebildet ist. Gerne auch zu einem Arzt, der von uns ausgebildet ist oder einem Unfallchirurg. Weil der hat dann diese beiden Sichtweisen. Der hat die Sichtweise zu schauen, okay, wir gucken einfach mal, um sicher zu sein, dass wir ganz bestimmt nichts übersehen. Also die Sicherheit für den Betroffenen, für die Betroffene, aber auch für den Arzt, für die Ärztin. Und er weiß genau, was er machen kann. Und deswegen die nächste Frage an dich, Roland.
Du willst auch noch was dazu sagen?
Ja, klar.
Natürlich, es wäre fatal, wenn ich da was anderes empfehlen würde. Ja? Ich sage trotzdem ein kleines Aber, was ihr im Kopf haben
was
solltet.
Was ganz Neues.
Nein, einfach aus ganz einfachem Grund. Es gibt ja Unfallärzte beispielsweise, also die mich da gesehen hat bei dem Unfall.
Die war doch richtig cool, das war eine Notärztin.
Also ich weiß leider nicht, wie sie hieß, vielleicht hört sie das ja. Also vielen, vielen Dank für diese tolle Betreuung. Ich habe mich super wohl gefühlt. Vor allen Dingen, dass ich allein entscheiden konnte, war für mich genau das Richtige. Und das hat sie wahrscheinlich intuitiv auch gemerkt. Mhm. Vielleicht kannte sie mich auch und hat sie mir nicht gesagt. Ich weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall, ihr müsst euch eins bewusst machen. Wie sage ich das jetzt? Also ich würde, wenn ich mich untersuchen lasse, also wie soll ich das sagen jetzt? Ich will eigentlich gar nicht wissen, wie es drin aussieht. Wisst ihr warum? Ich habe ein Bild und das Bild ist positiv. Ja. Wir müssen das mal aussprechen, ja? Also ich fordere nicht auf, das genauso zu machen. Ich will nur noch mal erklären, warum ich das so tue. Und dass jeder die Entscheidung treffen kann. Also wir sind für die Freiheit. Wir wollen euch Freiheit geben, gerade in solchen Situationen das zu tun, was ihr für richtig haltet. Wir wollen euch Entscheidungsgrundlagen geben, dass ihr eine gute Entscheidung treffen könnt. Und deswegen mache ich jetzt mal ein Gegenbeispiel auf. Ich hätte mich da jetzt untersuchen lassen, okay?
Mhm.
Und da wäre auf dem Röntgenbild oder MRT oder CT, was auch immer gemacht worden wäre, wäre gesehen worden, da bröselst, da ist das abgerissen und das sieht schlecht aus und hin und her. Ja? Was hätte ich dann für ein Bild? Da hätte ich ein Panikbild im Kopf. Und ob ich dann die mentale Stärke hätte zu sagen, okay, und trotz diesem Ganzen, was da jetzt drin kreuz und quer steht und hin und her, soll ich jetzt das selber machen? Ich glaube, die Chance gibt es dann nicht mehr. Also es ist ein gefährliches Thema, ich weiß. Und deswegen.
Das ist ein extrem gefährliches Thema, weil man kann sagen, was da der Liebscher Bracht jetzt gerade macht, ist eigentlich die Menschen aufzurufen, bei irgendwelchen Dingen, die sie haben, sich nicht untersuchen zu lassen, damit sie dieses Bild nicht haben. Aber du darfst halt nicht vergessen, es gibt unterschiedliche Menschen. Deswegen, die Freiheit obliegt jedem Einzelnen, was er tut.
Genau.
Deine Methode ist eine relativ fatalistische. Du sagst einfach, du willst es für dich selbst lösen können, weil du dir vertraust, weil du weißt, was dein Körper alles kann. Du hast deinen inneren Arzt und du glaubst, dass du dadurch die meiste Kraft bekommst. Aber es gibt auch andere Menschen, die sagen, ich brauche jetzt eine Klarheit. Und wenn ich diese Klarheit habe, dann kann ich mein Vorgehen danach ausrichten. Also ich denke, wir sollten hier tatsächlich einfach sagen, das muss oder sollte jeder Einzelne von für sich entscheiden.
Unbenommen.
Ich als Ärztin habe halt gelernt und das ist auch irgendwie so in mir drin, dass ich eher sage, vielleicht doch reingucken lassen, weil diese Verantwortung, die ich trage, was übersehen zu haben für einen anderen, ist natürlich noch mal eine andere Geschichte. Ja? Deswegen bin ich jetzt auch so, dass ich sage, guckt, aber letzten Endes entscheidet ihr, ob ihr das wissen wollt oder nicht. Ne?
Ich denke, wahrscheinlich ist das Wichtigste, ihr sucht euch einen Arzt. Wie gesagt, am besten jemanden Europäen.
Ich meine, der Eckbert hat es ja klasse
besten,
gemacht.
Ne, ja, bei dir. Klar. Aber es gibt halt nicht überall so jemanden. Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge. Wir haben ja auch ganz viele Orthopäden ausgebildet. Und sucht euch so diese Mischung aus der normalen orthopädischen
Welt.
Auffassung, ja, gepaart mit unserem Wissen, was wir machen. Und dann halt jemanden, der auch ein bisschen progressiv ist, der vielleicht, Unfallchirurg ist immer toll, weil Eckbert hat mir gesagt, Roland, die Leute kamen bei mir so auseinandergerissen an. Und ich habe gesehen, was da möglich ist, ja. Ich bin da ganz schmerzfrei. Ja, weil der halt die schlimmsten Fälle sieht. Ich will das wahrscheinlich gar nicht sehen, was er da alles sieht, was da auf den OP-Tisch kommt, ja. Aber wenn ihr jemanden habt, der weiß, wie robust so ein Körper aussieht und der auch einschätzen kann, klar, sobald der geringste Verdacht drauf ist, dass die Wirbelsäule irgendeinen Schaden hat, der wirklich nicht spaßig ist, ja, also wo auch eine richtige Gefahr droht, dass man Querschnitt kriegt, oder übrigens ist ja grauenvoll, ja, dann natürlich alles machen, was nötig ist, ganz klar. Aber vielleicht, also er ist ja so, dass er mir auch sagt, hier, lass gar nicht die Aufnahme machen, so wie du es beschreibst, da können einige Quervorsätze weg sein und auch ein paar Rippen gebrochen oder stark gebrellt, was auch immer, aber machen würden wir sowieso nichts. Ja, und er hat ja ein paar Tests gemacht, auch über Video und hat mich genau, mach mal die Bewegung, was ist da? Und sucht euch halt so ein,
würde ich sagen. Gut, aber nochmal, ich will trotzdem nochmal sprechen für die meisten unter uns, ja, die eben nicht so drauf sind wie du. Ich glaube, wenn so ein Unfall war, ist es natürlich schon zielgerichteter möglicherweise, auch einen Therapeuten an der Seite zu wissen. Also der mit dir dann die richtigen Übungen macht.
Natürlich.
Der dir auch zeigt, bis dahin, also so sehen die aus und denk daran an diese Haltung, dass du die richtig einnimmst, dass der dich einfach eine ganze Weile betreut.
Klar.
Ich meine, wir haben ja echt genug ausgebildete Therapeuten draußen. Also Deutschland, Österreich und Schweiz ist ja wirklich gut bestückt mit Liebscher und Bracht-Therapeuten. Und ich glaube, wenn ihr sowas habt und euch so einen Therapeuten dann aussucht, dann könnt ihr immer noch entscheiden, genau wie ihr es macht. Aber ihr habt zumindest am Anfang doch jemanden auch an eurer Seite,
der die Sicherheit auch gibt.
Der euch die Sicherheit gibt. Das, glaube ich, ist schon
ganz... Das ist halt mein großes Glück, dass ich die Sicherheit sozusagen über mein Tun seit fast 40 Jahren selber habe. Das stimmt schon, gell? Ja. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, mal... Und so sehe ich meine Rolle ja auch, gell? Weil ich erzähle ja nichts, was ich nicht selbst erlebt habe. Und das, was ich jetzt erlebt habe, wird dazu führen, dass ich in ein paar Jahren auch so darüber berichte. Und da gibt es auch dann praktisch den Langzeiteffekt. Und ich habe toi, ja. Aber ich glaube, das wird gut laufen. Und ich trainiere das immer weiter auf und gucke, dass meine Haltung jetzt endlich mal schön ist und so. Also, und das führt ja auch wieder dazu, das führt ja dazu, dass ich diese Sicherheit auch dann in den Ausbildungen oder auch Patienten gegenüber weitergeben kann.
Ja, du hast am Anfang gesagt, Menschen, die sich nicht so viel bewegt haben wie du, die haben wahrscheinlich große Probleme mit
so einem Unfall. Da gehe ich von aus, ja.
Ja, und es gibt ja auch Leute, die dann sagen, nach so einem Unfall werde ich nie mehr so sein wie vorher.
Oh, ich will besser sein als vorher.
Ja, du, was ist aber mit den anderen Menschen, die dann sagen, ach ja, der Liebscher Bracht, klar, so wie du gesagt hast, ich will besser sein. Das ist so typisch. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, meine Güte, ich habe so einen schlimmen Unfall gehabt und ich werde jetzt einfach nicht mehr so sein wie vorher. Was sagst du denen denn?
Kommt darauf an, wie ein Unfall zustande kommt. Wenn der Unfall zustande kommt, dadurch, dass ich bei erlaubten 80, 150 fahre und dann baue ich einen Unfall, dann würde ich Konsequenzen daraus ziehen. Oder wie meinst du das jetzt?
Nee, ich meine einfach, wenn die Leute so einen ähnlichen Unfall haben wie du, aber total verletzt sind, sich dann auch geschont haben und dann alles Mögliche noch bekommen haben, dass sie schwächer geworden sind und dass sie einfach sagen, ja, so, das war so ein richtiger Einschnitt in mein Leben und ich werde jetzt nie wieder so wie vor dem Unfall.
Das ist eine schlechte Planung.
Ja.
Ach, das wolltest du
das
hören.
Das wollte ich jetzt gleich, hören.
Was du hören möchtest.
Das wollte ich von dir hören.
Ja, das ist eine schlechte Planung, weil der Körper ist ein Instrument. Instrument ist viel zu flapsig gesagt.
Das finde ich auch.
Ist so ein wundervolles System von Reparaturschleifen und inneren Ärzten. Nicht nur einer, in jeder Zelle wohnt im Grunde genommen einer. Und da kann so viel wieder gut gerichtet werden. Also findet euch nicht damit ab, dass ihr nach so einem Unfall schlechter drauf seid als vorher. Na klar, mag es Unfälle geben, wo dann irgendwelche irreversiblen Sachen passieren. Das weiß ich jetzt nicht. Sowas ist natürlich dann rausgenommen aus dem, was ich jetzt sage, gell? Aber ansonsten, wie gesagt, es besteht überhaupt kein Grund, warum das nicht wieder genauso werden sollte wie vorher. Und deswegen schont auch nicht zu brutal, nur so lange, wie es nötig ist, und geht wieder in die Bewegung rein. Und gerade unsere Übungen sind ja geschaffen dafür, sich dann langsam wieder aufzutrainieren. Dafür sind die ja Gold wert.
Ja, Ich glaube, also du hast es ja auch gesagt, weil du jetzt selbst es erfahren hast, wie das ist mit den Übungen. Du weißt jetzt wahrscheinlich noch mehr zu schätzen, was es mit dieser Therapiemethode, mit den Übungen auf sich hat. Im Prinzip könnte auch so ein Unfall oder so ein Ereignis auch die Möglichkeit sein zu sagen, wow, jetzt hat's mich doch so erwischt, aber es hat mich nicht so erwischt, dass ich jetzt gar nichts mehr tun kann. Vielleicht kümmere ich mich jetzt doch endlich mal ein bisschen mehr um mich, als ich das die ganze Zeit getan habe.
Absolut.
Und es könnte nämlich sein, dass du danach besser dastehst als zuvor,
genau,
weil du dir einfach die Zeit nimmst. So ist es auch mit Krankheiten. Es gibt ja durchaus auch Krankheiten, wenn die durchgemacht werden und die Menschen haben dann verstanden, wie wichtig Gesundheit ist, dass sie ganz anders für sich sorgen. Und vielleicht ist es auch in dem Moment, wenn irgend sowas passiert, dass man dann sagt, hey, jetzt habe ich es wirklich kapiert. Ich mache jetzt ich mache nicht alles, aber ich mache einfach viel mehr als vorher, um dieses wundervolle Leben auch einfach noch ein bisschen haben zu können und auch mit der ganzen Kraft, die uns zur Verfügung steht.
Klar.
War das für dich im Übrigen auch nochmal so ein Gedanke, dass du dich darüber schon gefreut hast, dass du noch weiter leben darfst und weiter arbeiten darfst? Ja,
natürlich,
darfst?
Absolut. Und also ich glaube ja sowieso, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, dass solche Dinge passieren, weil sie auch irgendeinen Sinn haben. Und wie gesagt, bei mir war der Sinn, ich habe gemerkt, was Schmerzen wieder sind, weil das ist ja mein Hauptthema, und habe es immer wieder selbst fühlen dürfen, um wertzuschätzen, was wir da überhaupt tun, seit 38 Jahren nun. Und habe gemerkt, wie der Körper auf was reagiert. Wir haben vom Knirschen erzählt und all das sind ja alles neue Erfahrungen und es hat mich wieder ein Stück weitergebracht. Ja. Das ist absolut super. Also letztendlich vielen Dank für diesen Unfall.
Ich denke ja auch, also wir spüren schon oder hoffentlich spüren viele Leute auch, dass sich unser Körper tatsächlich verändert. Natürlich auch mit der Dauer unseres Lebens verändert er sich. Aber wir können so viel tun, um einfach die Kraft trotzdem noch zu spüren und die Möglichkeiten, die wir haben, lange, lange in uns oder mit uns hier wohlzufühlen. Und deswegen will ich einfach nochmal sagen, jede Sekunde, die wir warten, um anzufangen, ist einfach leider eine vergeudete Sekunde.
Ich drehe das gerade nochmal rum. Was Peter sagt, ist völlig richtig. Und ich gebe nochmal, für die, die es nicht wissen, das Motto von unserer App nach draußen. Weil, ja. Weil das ganz, ganz wichtig, weil das dreht es vollkommen rum. Ja. Jeder denkt, je älter wir werden, desto mehr Schmerzen, desto schwächer, desto verletzungsanfälliger, desto langsamer und so weiter. Und wir wollen ja zeigen, und das tun wir auch, und viele, die in der App sind, merken das auch, dass es funktioniert schon, wollen ja, je älter wir werden, umso schmerzfreier werden, umso beweglicher werden, umso leistungsfähiger werden und das alles rumdrehen. Mhm. Weil wir glauben, dass das ganz viel zu tun hat mit der Art und Weise, wie man mit seinem Körper umgeht, über Ernährung, über Bewegung und auch über das Atmen, was wir jetzt an dem neuen Buch auch neu dazu genommen haben, mhm, das lange gut leben. Da ist da praktisch dieses Longevity-Programm drin von uns, dieses Basis-Longevity-Programm dafür, halt nicht nur im Kopf zu haben, ich will alt werden, weil viele sagen, ja, mehr als 70, 75 bitte nicht, da geht es mir nur noch schlecht, sondern natürlich 95, aber im super guten Zustand, dass man sich wohlfühlt und das Leben bis wirklich zum Schluss voll genießen kann.
Und was ich halt auch noch dazu sagen möchte, ist, dass wenn man in der Bewegung ist, ist man auch viel flexibler im Geist. Und das ist ja
natürlich.
Dieses Großartige, weil je älter wir sind, desto mehr haben wir ja auch, oder umso mehr haben wir ja auch zu erzählen und zu berichten aus unserem Leben für diejenigen, die uns zuhören wollen. Und ich finde es schon manchmal ganz sinnvoll, was auch ältere Leute zu sagen haben oder alte Leute zu sagen haben. Ich habe früher immer unheimlich gern meinem Großvater zum Beispiel zugehört, weil der wusste schon so viel, der hatte auch schon so viel erlebt. Aber um jungen Leuten was erzählen zu können, musst du schon auch ziemlich fit im Kopf sein.
Absolut. Sonst, und im Körper.
Ja, und deswegen fit im Körper, fit im Geist, das ist schon was sich einfach lohnt zu erreichen.
Absolut. Absolut.
Ja, und damit verbringen wir den großen Teil unserer Zeit und wir wollen euch damit ein wenig anstecken, damit ihr auch denkt, vielleicht.
Ja, Möglichkeiten aufzeigen.
Vielleicht wollen wir das auch.
Nachvollziehbar machen, ja. Programme entwickeln, vormachen, drüber erzählen, wie wir das hier tun. Einfach motivieren dazu, dran zu glauben, dass der eigene Körper, Geist und Seele, das ist eh untrennbar verbunden, eine wundervolle Einheit sind, die einfach perfekt gepflegt werden kann. Mhm. Und wenn man sie perfekt pflegt, dann hat man ein anderes Leben und Frau auch, als wenn man sich nicht drum kümmert und denkt, ist eh alles so vorgegeben, was ich jetzt mache, ob ich auf der Couch liege oder nicht, ist auch egal, mir geht sowieso so, sondern das ist einfach ein Quatsch, das ist einfach eine Unkenntnis dessen, was passiert. Und ich sage ja immer, und so sehe ich es auch für mich, wir haben dieses Leben in diesem Körper nur einmal. Also sollen wir es doch nutzen.
Das ist bestimmt
so. Sollen wir es doch nutzen, ja. Dass wir einfach das Beste rausholen.
Genau, und das machen wir. Und deswegen, vielleicht kommst du jetzt gleich in die Bewegung nach diesem Podcast.
Genau, ein paar Übungen machen ist immer gut.
Absolut.
Ausrichten am Boden.
Ja, und wir freuen uns über eine Bewertung, einen Kommentar unter dem Video, wenn du diesen Podcast als Video gesehen hast und als reinen Podcast kann man, glaube ich, Bewertungen hinterlassen.
Das ist ganz peinlich, ich weiß gar nicht genau.
Doch,
aber wir sagen immer Bewertungen hinterlassen bei Apple.
Du weißt es
bei
schon.
Apple,
ja,
Apple.
Bei Apple
und bei Spotify.
Genau. Ja. Okay, ciao, bis zum nächsten
Tschüss.
Mal.